dass man ab einem bestimmten Alter sozusagen in der Rumpelkammer des Lebens endet.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht es uns.
Oliver, wie fühlst du dich eigentlich, wenn Frauen in deiner Nähe sich über ihre Wechseljahre unterhalten?
Ach, erstmal höre ich ganz interessiert zu, weil es mich einerseits natürlich nicht wirklich betrifft und es ist natürlich irgendwie eine unbekannte Welt, die man da betritt. Und ich bin auch in dem Alter, in dem in meinem sozialen Umfeld da häufiger mal drüber gesprochen wird und ich finde das auch legitim.
Also ich mache ja seit neuestem immer so Tests in meinem Umfeld, dass ich einfach völlig ungeniert alles, was ich so mache, Vergesslichkeiten oder so ein bisschen Zipperlein, den man hat, einfach so ganz offen auf meine Wechseljahre zu schieben und das auch so anzusprechen. Und ich habe wirklich noch so ein bisschen Unbehagen manchmal, also insbesondere bei den männlichen Begleitern meiner Freundinnen oder Bekannten, die dann, manche sind total cool und manche denken auch so, das geht mich nichts an.
Habe ich auch schon so erlebt, aber ich bin manchmal auch neidisch. Ich hätte auch gerne eine Ausrede für Brain Fog am Morgen.
Das sagst du jetzt, Oliver. Aber warte mal ab, Männer kriegen auch Wechseljahre, genau. Weil überall, wenn man älter wird, bei den Männern und bei den Frauen ändern sich ja auch die Hormone. Und das ist auch eine Umwandlungsphase, die wir da, glaube ich, durchgehen. Aber wie das genau auch unterstützt werden kann, war ja lange sehr umstritten, also insbesondere auch die Hormonersatztherapie. Und jetzt haben wir ja aber noch neue Maßnahmen, die wir dazu nehmen können, um auch durch diese Phase im Leben von Frauen ja insbesondere auch besser durchzukommen. Und da habe ich in diesem Podcast ja eine ganz spannende Gründerin und CEO vors Mikro bekommen, und zwar Anne Feld von Hermate. Oliver, was hast du so gedacht, als du den Podcast mal so reingesneakt hast?
Ich kenne Anne ja schon eine ganze Zeit und ich muss erst mal sagen, ich habe noch mal einiges dazugelernt und da muss ich auch sagen, da glänzt Anne auch durchaus mit ordentlich Wissen. Worauf es natürlich dann ganz schnell hinausläuft, ist ja nicht nur die Thematik Menopause, sondern letztendlich kommen wir da ja auch auf eine gesellschaftliche Diskussion und es ist wahrscheinlich eines der eklatantesten Beispiele für den Gender Health Gap.
Absolut, aber Gott sei Dank kommt das Thema ja immer mehr auch in den Medien. Wo siehst du da als Kommunikationsberater auch vielleicht Gefahren oder auch positive Entwicklungen?
Ich denke, dass die Medien nach und nach interessierter und offener sind. Was ich in der Vergangenheit allerdings aber auch leider feststellen musste, ist, dass insgesamt zu wenig Budget, zu wenig Commitment in den Markt rund um Menopause und die entsprechende Behandlung von Frauen da war. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich das ändert, weil wir wissen alle, wenn kein Budget für Kommunikation da ist, mangelt es hinterher auch daran, an Sichtbarkeit und an Verständnis. Und ich hoffe, dass sich das wirklich ändert.
Ja, ich finde es auch spannend zu sehen, dass das ja häufig ein medizinischer Ansatz ist, der über verschiedene Fachdisziplinen erfolgen muss. Also das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass man zum Orthopäden rennt, dann rennt man zum Internisten, dann hat man hier und da irgendwas, natürlich Gynäkologinnen und Gynäkologen, aber ich glaube, da braucht es auch von der Gesundheitsversorgung einen neuen Ansatz.
Ja, definitiv.
Und was ich super interessant finde, ist ja die Arbeitgeberseite. Ja? Also Frauen in der Lebensmitte sind ja meistens mit Erfahrungskompetenz und mit unglaublich viel Wissen auch gesegnet, weil man hat natürlich auch schon einiges erreicht. Und es ist aber de facto so, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat, weil die Hormone verrückt spielen, dann ist man halt auch fix und fertig den Tag über. Und was das natürlich auch macht mit Arbeitsausfall, mit Produktivitätsausfall. Und deswegen plädieren wir hier in diesem Podcast ja auch für ein Menosofa. Also so wie es das für Schwangere auch gibt. Lieber Arbeitgeber, stellt doch einfach so ein bequemes Sofa irgendwo in einen Raum, wo man sich einfach mal eine halbe Stunde für einen Powernap zurückziehen kann. Das gibt es nämlich in asiatischen Ländern schon überall. Und da schlafen sogar die Leute mal so 20 Minuten am Schreibtisch. Und ich finde das sehr wohltuend und habe das auch schon häufig praktiziert.
Und da wäre mein Plädoyer auch sogar dann für Gleichberechtigung.
Absolut. Du hast ja gesagt, du hast auch ein bisschen Wechseljahre, habe ich verstanden.
Können auch Männer zwischendurch mal das Powernapping machen.
Ich möchte noch kurz was in eigener Sache sagen, und zwar über unsere wunderschöne Hansestadt Hamburg. weil Anne ist nämlich nicht nur CEO und Founder von Hermate, sondern sie ist auch Vorständin von dem Health Network Hamburg, was jetzt neu als Verein gegründet wurde. Es gibt ein sehr spannendes Format Apero jeden letzten Mittwoch im Monat an verschiedenen Locations, wo sich tatsächlich die unglaublich vitale, vibrant Health-Industrie aus Hamburg, der Metropolregion, immer zahlreicher trifft. Und Leute, ich glaube, ihr könntet so ein bisschen FOMO haben. Also wer da nicht dabei ist und der das jetzt hört und hier aus Hamburg kommt, sollte auf jeden Fall mal zu einem Apero gehen und sich dem Verein auch anschließen, weil so viel Energie und so viel Passion für diesen Bereich und auch so viel Kompetenz auf einen Haufen habe ich wirklich auch lange nicht erlebt. Und Oliver und ich, wir sind Gründungsmitglieder und freuen uns immer auf die nächsten Treffen. Und die Zirkelorganisation trägt auch dazu bei, dass man wirklich sehr produktiv ist, ganz moderner Verein. Also könnt noch Mitglied werden, meldet euch bei Anne Feld. Und jetzt gebe ich mal einfach die Bühne frei und sage herzlich willkommen, Anne Feld, CEO von Hermate.
Hallo aus Hamburg, der Hauptstadt für digitale Gesundheit und Innovation.
Anne, da hast du gleich schon genau gesagt, was ich auch fühle. Wir haben hier so eine tolle Community, auch dank dir. Heute geht es aber um dein Unternehmen, Hermate. Und bevor wir da reingehen, habe ich natürlich wieder ein cooles Quiz für alle meine Gäste, auch für dich. Bist du bereit für den großen Günther Jauch-Moment?
Bin ich.
Ich mache jetzt mal eine Behauptung und du sagst Fakt oder Fantasie. Es wurde eine smarte Kontaktlinse entwickelt, die aus Tränenflüssigkeit Strom erzeugt und sich beim Weinen oder Blinzeln selbst auflädt.
Fantasie.
Das ist Fakt. Singapur. Aus dem asiatischen Bereich kommen ja ganz viele so krasse Innovationen. Also ist wahrscheinlich so eine Art Google Lens nur als Kontaktlinse. Forschende der NTU Singapur haben eine ultradünne Batterie entwickelt, die mithilfe von Glukoseoxidase in einer salzhaltigen, tränenähnlichen Lösung elektrische Energie erzeugt. Also, sie haben das erfunden, aber ich glaube, sie haben es noch nicht richtig im Auge gemacht, sondern eher so im Reagenzglas mit einer tränenähnlichen Flüssigkeit.
Wofür braucht man den Strom?
Naja, um zum Beispiel Augmented Reality einzublenden oder weißt du, wie so ein kleines Mini-Gadget, dass du nicht mehr die Brille hast, sondern tatsächlich diese Kontaktlinse. Und okay. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon mal dazu was gepostet habe auf unserem Magazin Klatsch, werde ich nochmal raussuchen, weil da ging es auch schon um intelligente Kontaktlinsen. Könnte man ja auch zur Diagnostik ganz gut verwenden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel über unseren Elektrolythaushalt aussagt oder über unsere Gesundheit, vielleicht so als Inspo hier.
Ja, spannend.
Auf jeden Fall kommt das in die Shownotes, guckt es euch an und dann könnt ihr sehen, auf jeden Fall die Forschung ist schon Fakt. Es ist allerdings noch nicht in der Versorgung angekommen. Und da wären wir auch beim Thema, Anne. Du bist ja E-Health-Unternehmerin. Und ich fange mal mit einer total privaten Frage an. Ich antworte zuerst und dann du. Ich bin 54 Jahre alt und ich bin in der Menopause. Und du, Anne?
Ich bin 43 Jahre alt und ich würde sagen, ich bin in der Perimenopause.
Weil wir wollen ja darüber sprechen und wir wollen auch über Menopause sprechen. Und ich bin tatsächlich persönlich auch richtig wütend gerade. Es liegt sicherlich an meinen Hormonschwankungen und meiner komischen körperlichen Verfassung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich durch meine Wechseljahressymptomatik auch sehr gechallenged fühle und auch ganz ungewöhnlicherweise mich nicht so vital fühle wie sonst. Und ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie ziemlich alleine mit. Also es ist ja auch so interdisziplinär, also hat ja psychologische, körperliche, also internistische und orthopädische Auswirkungen, um das mal so deutlich zu sagen. Bist du da auch wütend? Hast du auch ähnliche Erfahrungen auch mit euren Kundinnen gemacht?
Ja, das auf jeden Fall, weil tatsächlich ist eins, also es gibt ja, wenn man sich verschiedene Phasen anschaut, die Phase der hormonellen Umstellung ist die Perimenopause und Menopause wird per Definition nachträglich diagnostiziert, also das ist, wenn man 12 Monate keine Periode mehr hat. Und tatsächlich startet diese hormonelle Umstellungsphase unter Umständen auch schon früher, als man denkt. Und eins der Symptome, Und du hast es schon gesagt, dass das Thema Wut oder dass man schnell, das ist ja vielleicht auch was Gutes, aber eins der Symptome ist zum Beispiel Wut oder Veränderung von Stressresilienz, Durchschlafstörungen ist eins der frühen Symptome und Stoffwechselveränderungen auch.
Hast du auch das Gefühl, dass das Thema Frauengesundheit auch strukturell vernachlässigt wurde lange? Also insbesondere diese im mittleren Frauenalter. Also sobald man dann Kinder bekommen hat, ist ja erstmal alles schicko. Ne? Bis dahin wird man ja auch richtig super betreut, finde ich. Und dann ist irgendwie so, okay, vielen Dank. Es wird jetzt einfach so gottgegeben hingenommen, dass jetzt halt dein Körper sich verändert.
Richtig. Also es gibt... Wir sind ja schon beschäftigen uns mit dem Thema Wechseljahre und Hormongesundheit im mittleren Alter seit knapp 3 Jahren. Und gerade auch am Anfang hat dieses Thema in Deutschland Fahrt aufgenommen. Das heißt, es gab sehr viele aktivistische Bewegungen von parlamentarischen Abenden bis hin auch zu öffentlichkeitswirksamen Themen. Und da erinnere ich mich auch noch an ein parlamentarischen Abend, wo eine Autorin nämlich davon gesprochen hat, tatsächlich, wie du es beschreibst, dass man ab einem bestimmten Alter sozusagen in der Rumpelkammer des Lebens endet.
Die Rumpelkammer des Lebens. Ist das zufällig Woman on Fire?
Nee, es war nicht Sheila DeLis, sondern okay. Es war, meine ich, entweder Miriam Stein oder Ildiko Kürti.
Kürti,
Richtig. Und das fand ich nämlich auch sehr treffend, weil das auch so ein bisschen beschreibt. Also grundsätzlich scheint das Thema Frauengesundheit, wie du schon beschreibst, bis zu einem bestimmten Alter eine Relevanz zu haben. Aber auch grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, gibt es doch relativ viele Daten, Gaps tatsächlich, was das Thema Frauengesundheit anbelangt. Und das hat uns auch schlussendlich dazu geführt, warum wir das Thema überhaupt angegangen haben. Ein Beispiel, meine Mitgründerin, das ist auch meine Schwester, hat für ein, da haben wir noch nicht zusammen an Hermit gearbeitet, sondern da hat sie in einem anderen beruflichen Kontext eben auch aufgrund von Sprachdaten, da ging es um das Thema Demenzfrüherkennung. Es gab aber keine Datensamples, die von Frauen kamen. Also der Ansatz war zu sagen, aufgrund von Sprachdaten kann man eine Demenzfrüherkennung steuern. Und das zum Beispiel wieder, obwohl das nicht invasiv war, wurden einfach die Frauen, sage ich mal, vergessen oder nicht berücksichtigt oder wie auch immer. Und da kam das Thema zum ersten Mal auf. Und das Thema kam zum zweiten Mal auf.
Weil die einfach in den Evidenzstudien ganz viele Jahre ja gar nicht relevant waren, weil sie einfach durch ihren Zyklus zu volatil waren in ihrer Vitalität und diese ganzen Biomarker auch dann überlagert wurden. Und die wurden einfach, 23 Jahre weiß, männlich, so der ideale Studienpatient.
Genau, da kann nicht so viel schief gehen in Bezug auf das Ergebnis sozusagen. Also es ist nicht so fragmentiert.
Offensichtlich
ist halt schwierig
ja schon
zu messen. Genau, das führt ja halt zu den bekannten Problematiken rund um das Thema Gender Health Data Gap. Was zum Beispiel aber auch interessant ist, ist beim Thema Wechseljahre, dass jetzt erst auch durch die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die es halt vor allen Dingen auch in den letzten 2 Jahren auch gab, dass das Thema deutlich sichtbarer geworden ist, welche Arten von Symptomatiken eben dazugehören. Und Symptome sind ja auch ehrlicherweise eine Ausprägung von einer anderen Veränderung, hormonellen Veränderung, die stattfindet. Und das muss man halt wissen. Und die Frauen werden aktiv, weil sie feststellen, okay, irgendwas verändert sich. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich schlafe nicht mehr oder habe depressive Episoden, die ich vorher nicht hatte, zum Beispiel. Oder es kann auch sowas sein wie Herzrasen. Und dann begibt man sich eben auf die Suche nach einer Lösung und denkt, okay, es ist irgendwas ganz Schwerwiegendes.
Also ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, Anne, damit wir das Thema auch in vernünftigen Kontext bringen, weil ich habe auf einem Kongress, habe ich schon ganz oft zitiert, mal gehört, wir müssen eigentlich volkswirtschaftlich denken und nicht gesundheitsversorgend, weil dann wird das alles viel schneller gehen, wenn wir sagen, es kostet wahnsinnig viel Geld. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Und zwar werden Wechseljahrsbeschwerden volkswirtschaftlich auf 10 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das sind nur die Ausfälle von Frauen, die aufgrund ihrer Symptome nicht arbeiten können. Also es sind 40 Millionen verlorene Arbeitstage jährlich. Und immerhin könnte man so schätzen, haben wir ja so 10 Millionen Frauen gerade in den Wechseljahren in Deutschland. habe ich mal ChatGPT gefragt. Ich hoffe, das ist korrekt, sonst korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Was tut ihr genau bei Hermate dagegen? Erzähl noch mal ganz kurz, was eure App kann. Und dann würde ich ganz gerne auch erfahren, wie ihr Geld verdient.
Ja, sehr gerne. Also, du hast diese Zahl genannt mit den 10 Milliarden. Das ist richtig. Das ist sozusagen der Einfluss auf die Wirtschaft. Das sind dann Krankheitstage, Präsentismus, Reduktion auf Teilzeit. Und da gibt es auch Studien dazu.
In den 10 Milliarden sind tatsächlich nur Arbeitstag-Krankmeldungen, ne? Also dieses, ich bin hundemüde und kann eigentlich zwischen 14 und 16 Uhr eigentlich kaum meine Kaffeetasse halten und würde am liebsten ein Menosofa haben. Das können wir doch mal so nennen, irgendwie so ein Menosofa in Firmen. Und das ist da alles nicht drin. Kannst du locker mal verdoppeln, würde ich sagen.
Genau. Und was auch noch zusätzlich dazu kommt, sind natürlich auch noch weitere Kosten im Gesundheitssystem, weil Krankheitstage werden für Versicherungen ja erst gemeldet ab dem dritten Tag, wenn eine Krankschreibung erfolgt. Alles das, was da drunter ist, fällt ja sozusagen nicht wirklich auf, nur beim Arbeitgeber. Und wenn es aber auch zu Langzeitausfällen kommen würde, dann würde es ja auch erst auffallen und eine Thematik sein.
Das ist doch bestimmt ein gutes Argument, wenn ihr an Arbeitgeber und große Konzerne rangeht, ne? Dass ihr einfach mal so sagt, pass auf, wir können euch Produktivität erhöhen, großes Thema gerade, wir sind nicht produktiv genug in Deutschland. Ich habe gesehen, auf eurer Website ist das ja auch ein Standbein. Ihr seid ja nicht DIGA, noch nicht, können wir gleich noch drüber sprechen, aber was ist euer stärkster Markt? Ist das diese Corporate B2B-Ansatz, dass man sagt, wir bieten allen unseren Arbeitnehmerinnen diese App zum Beispiel an, eure App Hermate, oder ist es tatsächlich dieser Selbstzahlermarkt?
Es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Wir sind tatsächlich sehr stark in dem Arbeitgebermarkt gestartet, weil das eben auch ein Momentum in Deutschland gegeben hat. Das war vor allen Dingen Ende 2024. Da gab es sehr viel Berichterstattung darüber. Viele Unternehmen sind auf das Thema aufmerksam geworden. Es ist auch so ein bisschen gekommen durch einige Studien, die es in Deutschland auch gab zum Thema Arbeiten.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Und ja, Impact sozusagen von Wechseljahresbeschwerden. Und das basiert alles im Prinzip aber auch auf Daten und Research, was es vorher schon im US-amerikanischen und UK-Markt gab. Und daher kommt das Thema auch. Und wir sind auch im Arbeitgebermarkt gestartet, haben aber immer das Thema sozusagen Konsumentinnen, also dass Frauen selbst unsere App nutzen können und unser Angebot nutzen können, haben wir halt immer auch offen gelassen. Und deshalb ist es gerade so eine Mischung aus beidem.
Man kann ja nun, wenn man DIGA ist, könnte man ja auch B2C-Kommunikation machen, weil theoretisch könnte ich mir ja auch selber eine DIGA verschreiben. Könnte ja an die Krankenkasse herangehen und sagen, ich möchte ich sage jetzt mal den Konkurrenznamen, Vera App, weil die sind DIGA und ich kriege das erstattet und bitte erstattet mir das. Insofern ist natürlich auch die Frage, wie geht man in diesen Markt rein und welche Art von Businessmodell habt ihr euch auch für Hermate vorgenommen?
Ja, also für uns war immer wichtig, wir wollen mit Krankenkassen zusammenarbeiten und wir wollen aber keine DIGA werden für das Thema Wechseljahre. Aus mehreren Gründen. Zum einen schränkt uns das an. Wir sehen uns halt selber als Unternehmen, das stark mit Individualisierung arbeitet. Und dafür brauchen wir Input-Daten. Und wir wollen auch eine gewisse Art von Flexibilität uns sozusagen beibehalten in der Produktentwicklung. Und das ist nur einer der Gründe, weshalb wir den DIGA-Pfad eben nicht eingegangen sind. Zudem ist auch, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt mindestens 4 Diggers, die wahrscheinlich dieses Jahr launchen werden. Das heißt, wir wussten das auch von Anfang an. Vera ist die erste, die jetzt sozusagen vorläufig gelistet ist. Und da folgen noch 3 weitere. Und das heißt, dieser Markt ist auch relativ umkämpft und erfordert natürlich auch ein sehr hohes Investment für einen Start-up.
Haben wir ja gerade auch besprochen. Ich weiß nicht, ob du unseren Live-Podcast verfolgt hast.
Ja.
Da haben wir ja schon mal so locker von 2 Millionen für den Zertifizierungsprozess gesprochen. Kann man ja auch leider den Finger nicht oft genug in die Wunde legen, ne? 2 Millionen kostet das, Leute.
Genau, und das heißt, du hast ehrlicherweise erstmal ein total hohes Anfangsinvestment für Research und Development. Die meisten verschwinden dann auch wirklich für 2 Jahre in ihrer Entwicklungskammer. Und deshalb funktionieren natürlich auch so Modelle im Bereich der DIGA total gut, wenn du so DIGA Factory bist im weiteren Sinne. Also halt wirklich.
So wie Gaia zum Beispiel hier in Hamburg,
richtig,
oder Hello Better.
Genau, also weil du dann einfach eine Skalierung innerhalb der Prozesse hast dafür. Und dann ist es einfach, aber sage ich mal, so die erste DIGA zu bauen, da haben wir uns einfach dagegen entschlossen, also aus mehreren Gründen auch dagegen entschlossen.
Aber erzähl mal euren Business Case. Habt ihr Selektivverträge mit Krankenkassen oder macht ihr tatsächlich, setzt ihr auf euren eigenen Vertrieb und geht an Corporates und auch an den Direktkonsumenten heran mit euren Angeboten? Also man kann ja, also man kann die App kostenlos testen, man kann ein Beratungsgespräch führen, das kostet dann irgendwie unter 100 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kann man auch noch ein größeres Paket als Patientin buchen.
Genau, also wir werden immer so ein Mischmodell haben, aber wir streben vor allen Dingen auch jetzt Kollaborationen mit Krankenversicherungen an und da sind wir auch schon in ziemlich fortgeschrittenen Gesprächen. Das ist für uns super spannend und auch total relevant, weil das auch erstmal ein ganz guter Basis-Business-Case ist für uns, wo wir viele Patientinnen, also Userinnen sozusagen in unsere Plattform bekommen, wo wir daran arbeiten können, denen auch eine Verbesserung ihrer Symptomatik und Lebensqualität auch herzustellen, aber auch natürlich um einen Versorgungseffekt. Darum geht es nämlich hauptsächlich bei Selektivverträgen herzustellen. Also, dass man auch Kosten spart tatsächlich, die für das Gesundheitssystem entstehen. Du hattest es ja gesagt, dass einmal das Thema sozusagen Arbeitgeberperspektive, die ökonomische Perspektive. Und dann gibt es natürlich noch die Versicherungsperspektive. Und da gibt es natürlich je nach Betrachtungsweise verschiedene Herangehensweisen. Und man kann schon davon ausgehen, dass jede Frau fehlgeleitet, also die fehlgeleitet wird, weil sie zum Beispiel noch keine Diagnose hat und denkt, sie hat eine Depression, Unter- oder Überversorgung sind ja sozusagen auch die Stichworte, die da immer eine Rolle spielen, kann man auch das ziemlich genau bemessen, wie hoch sozusagen der Faktor wäre oder die Kosten sind, die darüber eingespart werden könnten. Und das sind auch je nach Betrachtungsweise auch bis zu 12 Milliarden Euro im Jahr, je nachdem, welchen Ausschnitt man sich anguckt.
Also ich habe ja mal das mit den 10 Millionen Frauen hochgerechnet, die vielleicht jetzt gerade so in dieser Phase sind. Und krasserweise sind das ja auch häufig Frauen, die so um die 40, 50 sind, die sind ja in der Blüte ihrer Karriere ganz oft. Also da ist man ja in einer Phase, wo man unglaublich gut ist in dem, was man tut, auch ganz viel Erfahrungskompetenz mitbringt, sich auch hochgearbeitet hat vielleicht, es sei denn, man hat vorher ein Kind bekommen und ist dann leider doch nicht so weit gekommen. Aber da ist natürlich dann umso schwerer auch zu performen und sich auch darauf zu berufen, dass man vielleicht wirklich das Menosofa braucht, weil man, wenn man einen Powernap machen könnte nachmittags, wäre man wieder voll fit, oder einfach auch das offen ansprechen. Ich habe das Gefühl, das Thema wird häufig total individualisiert betrachtet und nicht systematisch gedacht. Kannst du das auch in der Korrespondenz und den Gesprächen mit deinen Corporate-Kunden, erlebst du das auch so oder ist das schon echt sehr bewusst auch dort?
Ja, in der Regel startet das Thema schon auch mit Aufklärungsformaten. Allerdings haben viele Unternehmen auch schon, haben ein hohes Maturity-Level, was Angebote für Mitarbeitende, aber auch sozusagen im Bereich der mentalen Gesundheit etc., was das halt auch angeht, die haben das Thema.
Also eher so symptomatisch betrachtet und nicht auf Diagnose, ne? Also du bist Wechseljahre und du kriegst hier das Paket, sondern ja, ich habe Burnout oder Depression und es gibt ja so ein Mental Program zur Prophylaxe oder zur Begleitung.
Genau, das ist so einfach das hauptsächliche Thema, weil natürlich auch, wenn man sich so einen Dreiklang anschaut, dann spielen Unternehmen auch, vor allen Dingen im Bereich der Prävention natürlich auch eine Rolle in unserem Gesundheitssystem, also Krankenkassen auch wiederum. Die haben ja auch einen präventiven Auftrag, selbst wenn es anteilig natürlich ein relativ kleines Budget ist, aber darüber, so, deshalb ist das natürlich nur ein kleiner Faktor, aber da wird sich, also es ist auch ein Thema. Aber das größere Thema, der größere Hebel ist natürlich direkt über Krankenkassen und Krankenversicherungen. Unternehmen kommt es immer darauf an, wie engagiert sie selber sind und wie bedeutsam das Thema ist. Was aber total wichtig ist, ist eigentlich auch, ob es Schwangerschaft ist, Geburt, wie auch immer. Es geht nicht darum, irgendwie Frauen zu stigmatisieren. Und das ist auch total wichtig im Arbeitgeberkontext. Man muss nämlich auch wirklich sagen, die Performance, die berufliche Performance von Männern nimmt auch ab, wenn man das so sagen möchte. Es ist nicht so, als hätten die nicht auch Durchschlafproblematiken oder dergleichen. Nur das Thema.
Die haben doch auch noch dazu Prostataprobleme. Die hindern die ja auch am Schlafen.
Genau, also viele, ich will nur einfach sagen, es geht irgendwie nicht um das Thema Fingerpointing und Stigmatisierung und Frauen sind immer ein Problem, weil sie sind zu jung, schwanger, in den Wechseljahren und zu alt, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man auch individualisiert Lösungen schafft, die eben zu Menschen passen in Organisationen oder auch.
Und zu Vitalität führt im weitesten Sinne, was ja dann wiederum
richtig,
bedeutet,
genau,
dass man Lust hat zu arbeiten und leistungsstark ist. Ich finde es total interessant, du hast ja selber auch gesagt, dass wir so seit 2-3 Jahren wirklich so einen Kommunikationsboom um das Thema Menopause haben. Viele Unternehmen, es gibt auch Investoreninteresse. Wo siehst du das Momentum? Warum ist das so aufs Tablett gekommen? Also waren das wirklich diese Aktivistinnen oder hat das tatsächlich auch was mit medizinischem Fortschritt zu tun, Modernität? Und wie bewertest du diese Überhöhung dieses Themas gerade? Weil es ist ja schon so ein bisschen so ein...
Ja, das stimmt. Also mehrere Dinge, dass es auf die Agenda gekommen ist, hat schon ein bisschen mit den Aktivistinnen zu tun, hat aber unter anderem auch damit zu tun, dass sozusagen wir auch, dass es mehr und mehr Produkte gibt und mehr Insights auch durch Daten und auch mehr Unternehmen, die das Thema vorantreiben. Also beispielsweise die ganzen Tools wie Oura-Ring, die sind ja spezifisch auch für Frauen entwickelt, beziehungsweise kannst du es auch als Mann kaufen, aber allein das, sag ich mal, das Tool targetiert hauptsächlich Frauen, also einen Ring statt einer großen Uhr zum Beispiel.
Ja, das ist ja jetzt wirklich irgendwie so ein richtiger, jetzt nicht Fun Fact, aber das, da hast du vollkommen recht, ja.
Also du kannst dir das auch als Mann kaufen, aber beispielsweise auch das Thema, dass Frauen achten per se ja eher auf ihre Gesundheit. Das heißt, sie sind auch schon ein bisschen prädestinierter. Beispielsweise das Thema Blutzuckertracking und Glukosemonitoring ist auch eher ein weibliches Thema, weil es da auch noch Korrelationen gibt wiederum mit dem Thema Hormongesundheit und Impact auf Metabolismus und so weiter. Also diese Themen, die werden erst durch Datentracking, durch Möglichkeiten, die vorherrschen, möglich. Also eigentlich auch, das ist so ein bisschen so ein Daten- und Insights-getriebenes Thema.
Okay, jetzt nochmal das Thema Hype. Mhm. Auf dem Thema, wo liegen so die Chancen und Risiken bei der öffentlichen Darstellung der Menopause?
Also Hype, weil ich mich ja auch schon 3 Jahre mit dem Thema Wechseljahre beschäftige. Wir haben auch am Anfang, haben wir es immer Hormongesundheit, Hormonal Health genannt, weil das ist eigentlich das Thema, weil es auch, wie ich eingangs gesagt hatte, ja auch verschiedene andere hormongesundheitliche Themen in Gang bringt. Und das hat aber keiner, das versteht halt keiner, wenn du über Hormonal Health redest.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie so
nicht greifbar.
Nee, und man kaschiert das ja, also dann ist es ja wirklich ein Tabu, ne? Also jetzt kann man ja auch total locker sagen, ich habe meine Menstruation oder ich probiere das jetzt auch gerade immer aus, dass ich sage, tut mir leid, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich habe gerade wieder so ein schlecht geschlafen, das liegt an den Wechseljahren. Und dann gucken immer alle so ganz so, oder huch, ich habe das jetzt vergessen. Ich habe irgendwie so ein bisschen Brainfog. Ich glaube, das liegt an den Wechseljahren. Und alle sind irgendwie, haben sich jetzt alle dran gewöhnt in meinem Umfeld.
Ich glaube, wenn man halt drüber spricht, dann normalisiert man das eben auch, ne? Weil das gehört halt auch dazu. Also,
aber ich habe zum Beispiel meine Mutter gefragt, ist halt eine Lebensphase, ob sie das eigentlich auch so gespürt hat, weil ich war schon sehr überrascht und habe natürlich auch versucht, das zu verstehen für mich. Und sie meinte, sie kann sich gar nicht erinnern an die Zeit, weil sie einfach, also es hat sie keiner gefragt und ihr ganzes Leben war sowieso total schwer. Und sie hat das einfach subsumiert unter, ja, dann geht's mir halt schlecht. Also es ging ihr auch während ihrer Tage schlecht. Es ging ihr schlecht, als sie 3 Kinder hatte und nicht schlafen konnte und in den Wechseljahren auch.
Mhm.
Wie können wir dem jetzt begegnen auch? Also aus meiner Sicht sind wir ganz stark in der Pflicht, auch nochmal mit dem Thema Wechseljahre und Therapie auch aufzuräumen. Also wie besteht die Gefahr aus deiner Sicht, dass wirtschaftliche Dynamik schneller ist als medizinische Evidenz in dem Bereich?
Könnte passieren, weil es auch relativ viel, also es gibt halt einmal das Thema Daten und auch durch Variables und Insights könnte, da ist auf jeden Fall ein Risiko da. Was man jetzt ja auch sieht zum Beispiel ist, Frauen suchen nach Informationen, nach Guidance, tauschen sich untereinander aus. Das ist immer ja auch ein Thema, nutzen aber auch zum Beispiel KI, um sich da auch Informationen zu holen und bekommen aber häufig zum Beispiel auch, wenn sie wirklich dann auch zu Ärztinnen und Ärzten gehen, haben sie vielleicht Glück und haben jemanden, der sich wirklich damit auskennt und wo sie sich gut begleitet fühlen. Aber das kann auch sein, dass sie da nicht so viel Hilfe erfahren, dass gar keine oder gegaslightet werden, je nachdem. Also das ist das ganze Spektrum tatsächlich auch drin. Und das ist natürlich super also nicht zufriedenstellend, weil Lösungen auch doch relativ gut umsetzbar sind. Das Ding ist halt, es gibt natürlich das Thema Hormonersatztherapie und es ist grundsätzlich auch, und deshalb ist diese Lebensphase ja auch so besonders spannend, weil sie auch so ein präventives Fenster mit beinhaltet, ist viel auch eine Kombination aus verschiedenen Dingen, aber auch eben Lifestyle-Anpassungen, was man per se auch sagen muss, was eh zu einem gesunden Lebensstil dazu gehört, was man vorher aber vielleicht ganz gut wegstecken konnte, wie zum Beispiel unregelmäßiger Schlaf.
Ja, absolut. Ich sage immer, mein altes Ich wäre jetzt bei der Erkältung auch noch zum Sport gegangen und heute mache ich halt eine gute Yoga-Session für Regeneration für mich und verzichte auf mein Hit. Früher war ja so, also ne, was mich nicht umbringt, macht mich stark.
Mhm.
Ich glaube aber dennoch, dass wir, kannst du bitte vielleicht auch noch deine Erfahrung teilen, dass wir noch viel Aufklärung, Kommunikationsarbeit auch hinsichtlich der Leistungserbringer, Ärztinnen und alle Disziplinen, nicht nur Gynäkologinnen, sondern eben alle, die Internisten, Orthopäden, wie auch immer, dass wir da wirklich noch unglaublich viel aufklären müssen, dass man diesen holistischen Blick auch auf die Menschen hat. Und da kann natürlich auch zum Beispiel eine App wie eure, wenn man die dann vielleicht auch, ne, sein Tagebuch und so weiter auch mal zur Verfügung stellt, dem behandelnden Arzt einfach auch unglaublich viel Datenpunkte noch liefern.
Total. Also wir stehen ja auch insgesamt am Anfang, ehrlicherweise, um so ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, was eigentlich das konkret auch bedeutet in Bezug auf Daten und Insights und auch was das Thema Forschung anbelangt. Und da wird sich auch in den nächsten Jahren noch deutlich mehr darstellen und darlegen und Zusammenhänge vielleicht erkennbar werden, die wir jetzt vielleicht eine Vermutung einfach nur haben. Und
ja, und man muss ja auch sagen, wir leben in einer Bubble, ne? Also wir beide. Und ich bin ja auch medizinisch ausgebildet. Mir fällt es natürlich vielleicht auch ein bisschen leichter. So, was weiß ich, ich muss vielleicht auch mal meine Schilddrüse kontrollieren und sind eigentlich die Sachen, die ich früher eingenommen habe, jetzt auch noch genauso gut für mich und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die so normale Menschen, die ja, wie wir wissen, auch eine eher geringere Gesundheitskompetenz immer mehr haben, sind das ist natürlich so ein Widerspruch. Ne? Wie nehme ich die an die Hand?
Es ist so, du hattest es vorhin, hattest du noch ein Thema aufgebracht, ob es schon so eine Art, weil du sagtest Peak, ob es schon so eine Art Abnutzungseffekt gibt. Ich glaube, es gibt so eine Evolution, und das bezieht sich auch auf dieses, okay, was sind eigentlich die Informationsgewinne, die man aus diesem Thema herauszieht, wird es auch noch in diesem Bereich geben, und also im Bereich der Wechseljahre. Und das sehe ich einen ganz großen Zugewinn.
Hast du dann auch Feedback von den Patientinnen, ob die mit ihren Ärzten auf Basis eurer App auch sprechen können? Also wenn man zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich noch meine Periode hatte, es war jetzt schon nicht so, dass meine Ärztin jetzt, die hat mich immer gefragt, wann war ihre letzte Blutung, und musste ich irgendwie immer in meiner App natürlich nachgucken. Da habe ich gesagt, hier können Sie mal irgendwie meine Statistiken angucken, weil ich habe die 10 Jahre gepflegt, glaube ich. Und nee, braucht sie nicht. Nee, sie will jetzt irgendwie nur wissen, wann meine letzte Blutung war. Da habe ich so gedacht, okay, also gut, dann nicht.
Also was sie definitiv können, dass sie halt, und das ist ein großer Faktor natürlich, das Thema vorinformiert zu sein, unabhängig davon, ob sie jetzt zu ihrer eigenen Gynäkologin gehen und auch ja eine bestimmte Pre-Education haben, kann man sagen.
Die richtigen Fragen stellen.
Genau, was wir halt, und auch eine Guidance haben, was wir noch nicht haben, ist jetzt sozusagen, dass du ein Interface hast, was du deiner eigenen Ärztin zeigen kannst. Aber wir haben natürlich ein Interface für die Ärzte, die bei uns in der Plattform angeschlossen sind, und die sehen natürlich auch die Daten, die angegeben werden vorher.
Ah, okay. Gibt es da irgendwelche interessanten Erkenntnisse, mit denen ihr auch was macht? Also sie systematisch auswerten, oder ist das dann wirklich auch in dem Moment auch noch eine individualisierte Betrachtung des einzelnen der einzelnen Patientin?
Im Moment ist es eher noch eine individuelle Betrachtung, aber wir schauen nach Lösungen, dass wir da halt auch sinnvolle Analysen perspektivisch durchführen können.
Bestimmt mit KI, ne?
Also man kommt halt in vielen Bereichen, sofern regulatorisch erlaubt, ist das natürlich ein sehr powerfules Tool.
Letzte Frage an dich, Anne. Was ich mich immer gefragt habe, wir haben jetzt ja die ganzen Protagonisten dieses Spiels mal benannt, und haben jetzt so den stärksten Treiber, sind dann wohl die Menschen, die Frauen da draußen selber und ihre Arbeitgeber, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wer trägt eigentlich in Deutschland die Verantwortung für eine bessere Frauengesundheit?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen mehrschichtig. Zum einen ist es tatsächlich auch immer ein bisschen eine politische Dimension da drin.
Na gut, die machen jetzt ja alle 4 Jahre was Neues. Also da mache ich mir nicht so viel Hoffnung.
Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Und auch Forschungsgelder, muss man ja sagen, wurde jetzt ja auch für Frauengesundheit bereitgestellt. 10 Millionen über 4 Jahre, das ist nicht so viel.
Im Gegensatz zu, das haben wir gesagt zu Anfang, wir haben ja 10 Milliarden Schäden pro Jahr durch Wechseljahrsbeschwerden. Das ist ja...
Genau, das geht für alle Frauen.
Da haben die wohl irgendwie eine Null verpasst,
genau,
oder so.
Das zeigt so ein bisschen fast schon grundsätzlich eine Einordnung der Thematik. So ein bisschen, okay, wir machen ja was mäßig. Könnte man böse sagen. Also das ist aber trotzdem eine Ebene. Es ist auf jeden Fall eine Ebene verschiedener Berufsgruppen in dem Fall, also Ärzte und auch sozusagen der Ausbildung an Ärzten zumindest auch Basisinformationen in verschiedenen Fachdisziplinen mit einzubinden. Denn das Thema Frauengesundheit, also anfänglich vor allen Dingen, gehen die Frauen nicht unbedingt zur Gynäkologin, sondern sie gehen mit unspezifischen Symptomen zu ihrer Hausärztin. Und wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Ne? Frauen sind ja auch sehr leidensfähig. Männer auch, aber Frauen auch.
Genau. Und da fängt dann sozusagen die Abklärungsthematik an. Und wenn man davon ausgehen würde, dass da auch schon so ein paar Vorabfilter gesetzt werden, dann könnte man sich einige Untersuchungen auch sparen, möglicherweise.
Das ist interessant, weil vielleicht haben wir da ja also so einen Effekt von verschiedenen Seiten, auch was Technologie angeht. Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, hat sicherlich auch in der letzten Zeit viel über KI gehört und über entscheidungsunterstützende KIs in verschiedenen Fachbereichen. Und wir haben es ja heutzutage ein bisschen leichter, auch medizinisches Wissen in die Versorgung zu bringen, weil wir eben zum Beispiel mit so Companion-Modellen vielleicht auch da, ne, so den einen oder andere Korrelation vielleicht auch nochmal hinzubringen können und nicht nur auf die Erfahrungskompetenz der Ärzteschaft setzen müssen. Also wahrscheinlich auch ein sehr, sehr erfahrener Hausarzt, Hausärztin wird vielleicht auch den Move hinkriegen, ne, und sagen, hey, geh doch mal lass mal endokrinologisch abklären oder geh mal zu deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen. Also ich nehme jetzt mit, Anne, wir brauchen auf jeden Fall das Menosofa als Mahnmal dafür, dass wir das Thema Wechseljahre einfach auch immer weiter treiben und wir brauchen vor allen Dingen Aufklärung, ja, weil wir wollen ja nicht da landen, wo wir mal vor ein paar Jahrzehnten waren, als so die ersten Hormonersatztherapien aufkamen und das dann gleich verteufelt und natürlich auch mit so einer großen Angst besetzt dann wieder weggefegt worden sind. Also ganz, ganz großen Fokus auf Evidenz ist, glaube ich, so unsere Kommunikationsaufgabe und weiterhin gesellschaftliche Aufklärung. Und ich denke, gute Begleitung der Frauen, die in den Wechseljahren auch Herausforderungen haben. Mit Hermate seid ihr da auf einem guten Weg. Es gibt auch Gott sei Dank viele andere Programme und ich hoffe, dass die Krankenkassen da auch ein bisschen responsiver sind, weil ich habe meine Krankenkasse nämlich nach einem gefragt, was sie anbietet für Frauen in den Wechseljahren und ich habe keine Antwort bekommen. Also,
weil sie nichts haben oder weil sie.
Keine Ahnung. Also,
nicht antworten.
Ich kriege immer eine Antwort. Also, ich brauche einen Steuerbescheid, ich brauche dies, ich brauche das. Okay. Aber auf die Frage habe ich keine Antwort bekommen. Ich werde es einfach nochmal schicken. Ich habe das jetzt schon öfter erwähnt. Aber nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank für dein Engagement, Anne Feld, auch hier für die IHS-Szene in Deutschland mit deinem IHS-Apero. Schaut euch das gerne mal an. Solltet ihr auf jeden Fall mal hinkommen. Hamburg ist ja auch immer ein Besuch wert. Für alle, die irgendwo anders in Deutschland wohnen, wo man eigentlich nicht wohnen sollte. Insofern wünsche ich dir aus Hamburg, von Hamburg, aus Hamburg, wie auch immer, sage ich Tschüss, Anne. Und wir sehen uns beim nächsten Apero.
Ja, hat mich gefreut.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.